Der Bischof tut, wie ihm geraten ward, und spricht: So, jetzt ist mir schon wieder leichter, wenn ich nun ein bisschen weiß, warum ich etwas tue und wozu so ein leer scheinendes Tun am Ende doch noch gut ist. So viel ich aus deinen Worten habe entziffern können, stellen diese Fische meine Dummheiten vor. Die Großen, meine Kardinal, und die Kleineren, die Unzahl meiner geringen Torheiten. Aber wie diese meine verschiedenartigsten Lumpereien zu großen und kleinen Fischen dieses Meeres geworden sind, das bringe ich nicht heraus. Dieses Meer wird sicher von der Sündflut herstammen, deren Gewässer auch die schwere Menge der menschlichen Todsünden in sich aufgenommen hat, worunter sich auch die meinigen anticipando befunden haben. Auf diese Art kann ich mir die Sache wohl ein wenig versinnlichen, aber anders geht es durchaus nicht. Warum sich die Sünden aber hier in diesem barsten Sündflutwasser gerade als allerlei Fische reproduzieren, das natürlich geht über den äußerst beschränkten Horizont meiner Erkenntnisse. Der Allmächtige aber, der dieses alte Sündflutgewässer in diesem ewig endlosen Becken für die Geisterwelt aufbewahrt hat, wird davon den Grund sicher klarst einsehen. Daher will ich nun nicht mehr weiter forschen, sondern bloß fleißig fischen, auf dass mein Sündenanteil erst möglich aus diesem Gewässer möchte gehoben werden. Nun rede ich. Recht also, sei nur fleißig, Freund. Siehe, auf einen Hieb fällt kein Baum, aber mit Geduld lässt sich am Ende alles überwinden. Es ist zwar hier nicht Noahs Gewässer, und noch weniger sind die Fische, die wir hier herausheben, als deine vorweggenommenen Sünden in der noahischen Sündflut zu betrachten. Aber eine Sündflut ist dies Gewässer wohl, doch nicht aus deinen antizipierten, sondern aus all deinen wirklich auf der Welt begangenen Sünden hervorgehend. Dass sich aber deine Sünden in allerlei Fischgestalten ausnehmen und in Gestalt anderer seeischer Ungeheuer großer und kleiner Art, hat darin seinen Grund, weil jede Sünde eine Untüchtigkeit der Seele hervorruft und diese zerteilt in ihr die endlos vielen zerrissenen Vorbestände, die im Wasser den Anfang nehmen und im Feuer der Liebe Gottes im Menschenherzen vollendet werden zu einem vollkommen gottähnlichen Ebenmaße. Es war aber physisch deine Seele wohl komplett in deinem Leibe zur Menschengestaltung dir gegeben, auf der Welt, in deinen Kinderjahren. Dass du aber nicht nach der Ordnung Gottes lebtest, sondern nach der tierischen nur, aus der die Seele ursprünglich zusammengesetzt ist, so verlorst du denn auch sehr viel von und an deiner Seele. Und siehe, dieses Verlorene müssen wir nun wieder aus den Fluten deiner Sünden herausheben und damit deine Seele einmal plastisch ganz machen. Ist dies geschehen, dann erst werden wir können für deinen Geist und für dessen Einung mit mir Sorge tragen, Darum sei nur fleißig und geduldig, so wirst du bald einsehen, was hier ein rechter Lotse zu tun hat. Da diese Seetiere aber hier deine Taten vorstellen, die pur Sünden waren, so vergehen sie auch, so sie heraus ans Gotteslicht gehoben werden. Und es kommt zur Erscheinung, wie geschrieben steht: Das Reich Gottes ist zu vergleichen einem Fischer, der viele Fische in sein Netz fing. Da er aber das Netz aus der Flut zog, da behielt er die Guten, die Schlechten aber ließ er wieder ins Meer zurückwerfen, zum Verderben. Wir aber haben nun schon sehr viele deiner Taten als Fische aller Art hervorgehoben. Und siehe, sie haben keinen Bestand im Gotteslichte. Was ist das aber? Weil du sie verzehrst ob deiner zerstörten Seele, auf dass diese wieder zu ihrer Vollgestalt gelange. Wann aber wird es in deinem Gewässer wohl auch bleibende Taten geben? Suche, dass dein Herz voll werde und erwache in der Liebe. Solange du nicht Liebe zu Gott in dir verspüren wirst, wird es noch sehr viel leere Arbeit geben für deine Hände. Dies merke dir nun und wisse, wo es am Ende hinaus muss. So wirst du in rechter Reue und Demut und Geduld arbeiten, um zu einem wirklichen Ziele zu gelangen und dadurch zum klaren Schauen und zum eigenen wahren Gerichte und aus dem zur Gnade. Es sei. Bischof Martin denkt über diese Worte nach und arbeitet dabei fort. Nach einer Weile aber wendet er sich wieder an mich und spricht: Höre, du lieber Meister, der du mein irdisch Leben zu durchblicken vermagst, wie der Goldschmied einen Diamanten. Du kommst mir zwar deinem Charakter nach sehr liebreich vor, aber in der gerechten Rüge bist du schonungsloser als die nackteste Wahrheit selbst. Freilich ist es nur zu wahr, dass all mein Tun und Lassen vor Gott, dem Herrn, schon darum ein Greuel sein muss, weil ich durch mein ganzes irdisches Leben mich nur in lauter Falschem bewegt habe und zum Teil auch bewegen habe müssen. Somit konnten auch alle meine Handlungen unmöglich anders als schlecht sein, was ich nun klar einsehe. Aber das, und so du selbst ein Engel wärest, musst du mir denn doch zugeben, dass der Mensch als durchaus nicht sein eigenes Werk mit den seltensten Neigungen begabt, doch unmöglich an all seinen Mängeln und Gebrechen die Schuld tragen kann. Man sollte ihm so nach auch nicht absolut alles zur Last legen. Hätte ich mich selbst erschaffen und darauf selbst erzogen, da wäre ich der eigentliche Grund jeder von mir verübten Handlung und könnte dafür zur vollsten Genugtuung angehalten und mit allem Rechte verurteilt werden. Aber so geradeweg jede meiner Taten darum verdammen und ihnen den Todsündenstempel aufdrücken, weil ich sie beging, das kommt mir, wenn schon gerade nicht ungerecht, aber doch etwas zu hart vor. Wenn der Sohn eines Räubers wieder ein Räuber wird, weil er nie etwas anderes gesehen, gehört und gelernt hat als Rauben und Morden? Frage: Kann ihm allein streng genommen seine an sich freilich greuelhafteste Handlungsweise zur Sünde gerechnet werden? Oder kann der Tiger verdammt werden, weil er so grausam und blutdürstig ist? Wer gab der Viper und der Ringelnatter das tötende Gift? Was kann der Buschklepper des heißen Afrika dafür, dass er Menschen ist, so er welche erjagen kann? Warum steigt kein Engel, auch kein anderer guter Geist, aus den Himmeln und belehrt ihn eines Besseren? Oder soll Gott im Ernste einige Billionen Menschen lediglich für die Verdammnis erschaffen haben, was doch sicher die endloseste Tyrannei wäre? Ich meine daher, jedem das Seinige, aber nicht auch das Fremde, an dem er unmöglich je die Schuld tragen kann. Rede wieder ich. Freund, du tust mit deiner Gegenrede mir groß Unrecht. Siehst du denn nicht, dass wir diese Arbeit dich eben darum nicht allein verrichten lassen, weil ich in dir schon lange deine stoischen Rechtsgrundsätze kenne? Siehe, was deiner vermeintlich vernachlässigten Erziehung zur Last fällt, das hat nun Bruder Petrus auf sich genommen. Und was dem Schöpfer du zur Last legst, das habe ich auf meine Schulter genommen. Glaubst du aber für deinen Teil wirklich ganz schuldlos zu sein? Kannst du solches behaupten? Hast du nicht Gottes Gebote kennengelernt, wie auch ganz bestimmt die irdischen Gesetze für bürgerliche Ordnung? Warst du nicht da und da und wusstest, dass du eine Sünde vorhast? Als dich dein Gewissen mahnte, so ließest du aber dennoch nicht ab, sondern tatest wieder dein lautes Gewissen Böses. Frage: War daran auch die Erziehung und der Schöpfer schuld? So du hartherzig gegen Arme warst, da doch deine irdischen Eltern wahre Muster der Freigebigkeit waren, sage, war daran die Erziehung der Schuldträger? So du über einen Aar herrschsüchtig geworden bist, während deine Eltern von ganzem Herzen demütig waren, wie es das Wort Gottes verlangt, sage, war auch daran die Erziehung oder gar der Schöpfer schuld? Siehe, wie Unrecht du dem Schöpfer tust. Erkenne das und sei demütig, denn mit aller deiner Entschuldigung wirst du bei Gott ewig nicht auslangen, da alle Haare gewogen sind. Liebe Gott über alles und deine Brüder. so wirst du die rechte Gerechtigkeit finden. Es sei.